Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Spruch dieser Woche gibt dem Sonntag sein Gesicht. Und wir haben das wunderbare Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn gehört, der erzählt, wie Gott sehnlich darauf wartet, dass wir umkehren zu ihm, wie ein Vater, der selig machen will, alles, was verloren ist. Was ist heute verloren? Bist du verloren? Worin haben wir uns verrannt in diesen Tagen von Krieg und Gewalt, von Spaltungen unserer Gesellschaft und den nicht enden wollenden Krisen? Stehen wir vor dem Untergang? Kann es Umkehr und Rettung, ja sogar Seligkeit geben? Hört das Ende der Geschichte von einer verlorenen Stadt. Sie war dem Untergang geweiht und doch hat Gott sie gesucht und gerettet. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jona. Als aber Gott ihr Tun sah und sie umkehrten von ihrem bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Das aber verdross Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, so ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt, und ihn errettete von seinem Übel, und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, da ließ Gott noch einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis in den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und ich sollte mich nicht jammern über Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere? Liebe Schwestern und Brüder, was für eine Geschichte voller Dynamik und Humor. Und die meisten von Ihnen werden sie kennen aus Kindertagen, wenn sie in Kindertagen schon in der Christenlehre und im Religionsunterricht waren. Im Mittelpunkt steht Jona. Er soll im Auftrag Gottes als Prophet nach Ninive ziehen und den Menschen dort das Gericht Gottes verkünden, weil sie so viel Böses tun. Doch wenn ich Ninive höre, fallen mir die Verse in meinen Kindertagen ein, von Klaus-Peter Hertzsch, seligen Angedenkens. Er war Professor für praktische Theologie in Jena und hat für seine Patenkinder biblische Balladen gedichtet, um ihnen die Geschichten nahezubringen. Und wer in der Kirche der DDR-Zeit aufwuchs, kennt die Ballade über Jona und hat sie im Ohr: Wie schön war die Stadt Ninive. Wie schön war aus der Fern und Näh, wie schön war die Stadt Ninive. Sie hatte Mauern stark und dick, die Wächter machten Blasmusik. Ein Stadttor war aus blauen Ziegeln, mit schwerem Tor und goldenen Riegeln. Davor 12 bärtige Soldaten von einem Bein aufs andere traten. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Die schöne Stadt, sie macht ihm Sorgen. Die Bosheit blieb ihm nicht verborgen. Da tranken sie, da aßen sie. Die Hungernden vergaßen sie. Der König schickte die Soldaten, die plünderten in fremden Staaten. Los, Jona, sprach der Herr, nun geh auf schnellsten Weg nach Ninive. Sag ihr mein Wort, sei mein Prophet, weil es dort leider übel steht. Da hilft nur eine kräftige Predigt, sonst ist die ganze Stadt erledigt. Doch Jona wurde blass vor Schreck und sagte zu sich, nichts als weg. Die Forderung an Jona ist heftig. Ein Prophet aus dem kleinen Vasallenstaat Israel, ständig bedroht von der Zerstörung durch Assyrien, soll in die Hauptstadt des assyrischen Reiches Ninive gehen, um den Menschen dort die kritische Meinung Gottes zu verkünden. Gott setzt nicht auf Aufrüstung und Abschreckung, sondern auf das Wort. Also wenn man das ins Heute übertragen würde, wäre das so, als wenn Gott einen Propheten in Lviv in der Ukraine beruft und ihn nach Moskau schickt, um Gottes Gericht anzukündigen. Wenn nicht sofort der Angriffskrieg beendet, alle Truppen abgezogen und eine echte Umkehr stattfindet, wird Gott die Stadt in 40 Tagen vernichten. Das kann nicht gut gehen, denkt sich Jona völlig zu Recht und flieht. Zur Küste rauf aufs Schiff nach Tarsis. Unterwegs gerät das Schiff in einen bösen Sturm. Verzweifelt losen die Mitreisenden, wer schuld ist. Das Los fällt auf Jona und er bekennt sich auch gleich und bittet darum, ins Meer geworfen zu werden, damit Gottes Zorn und der Sturm still werden. Aber niemand will ihn über Bord werfen. Stattdessen rudern sie wie wild, als der Sturm immer heftiger wird und Jona seinen Mitreisenden sehr nachdrücklich auffordert, nochmal ihn über Bord zu werfen, machen sie es schließlich mit schlechtem Gewissen. Der Sturm lässt nach. Schiff und Mannschaft sind gerettet. Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschluckt. Im Bauch des Fisches verbringt Jona 3 Tage und Nächte und singt einen wundervollen Psalm für Gott aus der Tiefe. Dann spuckt der Fisch Jona wieder an Land. Die 3 Tage, die Jona im Bauch des Fisches war, wurden von den ersten Christen als Zeichen verstanden für die 3 Tage zwischen Tod und Auferstehung Jesu, das Zeichen des Jona. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive, sah auch den guten Fisch und sah, jetzt ist der Jona wieder da. Und sprach zu ihm, nun aber geh auf schnellsten Weg nach Ninive. Jona zieht nach Ninive und verkündet den Leuten dort Gottes Gericht. In 40 Tagen wird die Stadt untergehen. Mehr sagt er nicht. Jona, der Prophet, ist Realist. Er sieht sich vor einer unmöglichen Aufgabe gestellt. Niemals wird der größte und brutalste Herrscher aller Zeiten auf Jona Gerichtsrede positiv reagieren. Die Assyrer waren über Jahrhunderte der Schrecken des Orients. Im Palast des assyrischen Königs, wo man noch Teile im Britischen Museum sehen kann, hingen Bilder, wie die Assyrer die Feinde pfählen, häuten, vierteilen, ihre hebräischen Feinde zu Zehntausenden als Sklaven deportieren. Mit denen kann man nicht reden. Mit denen kann man auch nicht verhandeln. Der göttliche Auftrag an Jona ist aber ganz und gar unmöglich nach unserem Denken. Die Flucht also die einzige realistische Option. Erst das Wunder mit dem Fisch, der ihn verschluckt und wieder an Land spuckt, öffnet Jona die Augen. Bei Gott ist mehr möglich, als er sich vorzustellen vermag. Wenn das mit dem Fisch geht, dann geht vielleicht auch etwas mit dem Auftrag in Ninive. Und das Wunder geschieht tatsächlich. Der größte und brutalste Machthaber der Welt bereut seine Taten. Er und mit ihm die ganze Stadt geht in Sack und Asche. Es geschieht mehr, als Jona glauben kann. Stellen Sie sich vor, Wladimir Putin kommt zur Vernunft und zieht die Truppen ab. Oder Nordkorea beendet seine Atomwaffenrüstung und setzt auf Aussöhnung. Oder die Bundesregierung beendet das Aufrüsten, ehe es richtig Fahrt aufgenommen hat. Das ist alles unwahrscheinlich, aber bei Gott möglich. An den Fall der Mauer haben viele ja auch nicht geglaubt. Die Menschen in Ninive packt das Entsetzen über ihr eigenes Unrecht. Sie tun Buße und rufen eine Fastenzeit aus. Selbst der König von Ninive schließt sich dieser Bewegung an und macht sich die Fastenaktion zu eigen. Er verkündet, sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive und sah die traurigen Gestalten und sprach: Ich will die Stadt erhalten. Damit hatte Jona nicht gerechnet. Jetzt wird er zum falschen Propheten. Ein Prophet, der Gericht ankündigt, das nicht kommt, ist ein falscher Prophet. Wie und wo ist Ninive heute? Unsere Geschichte spielt im 7. Jahrhundert vor Christus in der Zeit der Assyrer. Ninive war die assyrische Hauptstadt. Sie liegt heute auf dem Stadtgebiet von Mosul, der zweitgrößten Stadt des Irak, mit ungefähr 3 Millionen Einwohnern. Nach dem Angriffskrieg der USA und anderer Staaten auf den Irak, der verfassungs- und völkerrechtswidrig war, kam es zu einer völligen Destabilisierung der Region, und 2015 hat sich der Islamische Staat durchgesetzt, 2014 Mosul besetzt. 25.000 Christen in der Stadt standen plötzlich vor der Wahl, zu konvertieren oder zu fliehen oder ermordet zu werden. Hunderte Tausende wurden umgebracht, erlitten das Martyrium, wurden gekreuzigt. Einige von ihnen konnten auch hier nach Deutschland fliehen. Und inzwischen ist Berlin die Stadt mit den meisten aramäischen Christen, also Christen, die so sprechen wie Jesus Christus, außerhalb des Orients. Die Stadt wurde später zurückerobert, aber bis heute schwierig. Wiederaufbau, Versöhnung. Die bis dahin akzeptierten Beziehungen zwischen Christen und Muslimen, sehr schwierig nach einer solchen Zeit. Heilung, Umkehr, wie kann es gelingen an Leib und Seele? Es gelingt selten und oft nur bruchstückhaft. Und dass Umkehr möglich ist, wie beim wiedergefundenen Sohn oder bei den Menschen von Ninive. Ja, die Jona-Geschichte sagt uns, das ist möglich. Es kann geschehen, dass, wenn das Unglück angesagt wird, anders wie bei der Seherin Kassandra, dass doch zugehört wird. Bei Jona hören alle zu und ändern ihr Leben. Und wie reagiert Gott auf die Buße der Assyrer? Dort heißt es im Text: Als aber Gott ihr Tun sah, dass sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Gott ist barmherzig. Wer seine Sünden wirklich bereut, kann mit Gottes Gnade rechnen. Gott ist barmherzig, das ist die Botschaft des Jona-Buches. Und Gottes Barmherzigkeit gehört zu den Kernsätzen sowohl des christlichen wie des islamischen Glaubens. Über so ein Bekenntnis zu Gottes Barmherzigkeit kann die Verständigung laufen zwischen den großen Religionen, und wir haben sie dringend nötig in den Zeiten, wo Hass und Gewalt erinnert und gesät wird. Gottes Barmherzigkeit, heute am Tag der Augsburger Konfession, am Tag des Bekenntnisses unserer Kirche, lasst uns an diesen Grundsatz unseres Bekenntnisses denken. Gott ist barmherzig. Ja, und er lässt den Sünder leben. Wie aber ist das mit uns Menschen? Wie unbarmherzig sind wir? Wir ziehen zwar nicht mordend durchs Land und verbreiten Schrecken, aber hartherzig, unbarmherzig zu sein, geht sehr schnell. Schnell schauen wir weg, wenn wir an die Toten im Mittelmeer sehen, denken und sind vielleicht bereit, im Herzen den Asylkompromiss mitzutragen, obwohl er unbarmherzig ist. Schnell schauen wir nur die Opfer der einen Seite an und sehen nicht, dass überall Menschen sterben im Krieg, die zwangsweise eingezogenen Soldaten auf beiden Seiten, die Menschen, die Zivilisten, die sterben. Wie groß ist unser Herz, dies alles uns aufs Herz legen zu lassen und Opfer nicht zu instrumentalisieren? Gott ist barmherzig und lädt uns ein, auch barmherzig zu sein. Doch an unserer Barmherzigkeit gibt's immer viel zu tun. Da ist noch viel nötig. Und Das Ende unserer Geschichte erzählt genau davon, wie Jona an seiner Barmherzigkeit arbeiten darf. Jona, der sich doch getraut hatte, in die große Stadt zu gehen, des Feindes, und seinen Satz gesagt hatte, er fällt in ein großes seelisches Loch. Todesmutig hatte er seinen Auftrag erfüllt, dass er ihn überlebt hatte, damit war kaum zu rechnen, doch nun sitzt er außerhalb der Stadt und wartet, was geschieht. Die Botschaft ist überbracht, sie kam sogar an und alles wendet sich zum Guten. Doch Jona, leer, kraftlos, ausgelaugt, kann sich nicht freuen. Ich möchte lieber tot sein als leben. Ausgebrannt. Er hat alles gegeben und Gott macht ihn zum falschen Propheten. So will er nicht leben und klagt Gott an. Und geradezu grotesk ist, wie Jona Gottes Barmherzigkeit verklagt. Wir haben es vorhin gebetet in Psalm 103. Er sagt, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, dass ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Floh er nicht aus Angst? Aber jetzt, wo er überlebt hat, kann Jona dessen Großzügigkeit, Gottes Großzügigkeit nicht ertragen. Jona ist verletzt, gekränkt und nachtragend. Viele Menschen sind nachtragend. Sie vergessen nicht, was ihnen einmal Übles zugefügt wurde oder gesagt wurde. Noch nach Jahren wissen sie es ganz genau. Und unsere Seele scheint eine Nachtragende zu sein, denn die Beleidigungen und Verletzungen brennen sich besonders stark ein. Sie blockieren uns und oft auch unsere Zukunft. Wir halten fest an den Verletzungen und verpassen damit das Leben, verpassen gegenwärtige und künftige Glücksmomente. Gewiss, es gibt Verletzungen, die schwer heilen. Ja, es gibt fürchterliche Traumata, die einen ein Leben lang verfolgen und bei denen das Verzeihen kaum oder gar nicht möglich ist. Aber viele Verletzungen und Kränkungen, die wir erleiden, kommen oft von kleinen Dingen her. Wer sich zu lange oder zu intensiv mit ihnen beschäftigt, der verpasst das Leben und macht sich das Leben selbst schwer. Aus Gottes Perspektive gehört auch Jona zu diesen Menschen und er erteilt ihm eine Rizinus-Lektion. Erst spendet die Staude Jona Schatten, dann geht sie wieder ein und Jona muss aufs Neue Hitze ertragen. Und wieder erweist sich Jona als Wutbürger und ärgerlich über Gottes Erbarmen und voller Güte, voller Wut über die Kränkung mit dem Rizinus und will am liebsten nicht mehr leben. Und fast hat man den Eindruck, als würde Gott sich dem gekränkten Jona humorvoll nähern. Wie ein großer Pädagoge fragt Gott den heulenden Jona, meinst du, dass du zurechtzürnst wegen der Staude? Und ganz im Stil des trotzigen Kindes antwortet Jona, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Recht zum Zorn. Mit dieser Einstellung haben wir ja seit vielen Tagen und Jahren zu tun. Gekränkte und wütende Menschen, die selbstgerecht auf ihrem Recht zum Zorn bestehen. Sie werden als Wutbürger, Querdenker, Verschwörungsrauner bezeichnet. Aber auch auf der anderen Seite oft selbstgerechter Zorn. Bei Jona ist es der Zorn, dass die angesagte Zerstörung nicht kommt. Doch Gott wird gegenüber Jona deutlich. Du jammerst wegen der Staude und hast wegen deines eigenen Wehs unendlich Mitleid mit dir selbst. Und ich sollte nicht mit den Menschen von Ninive Mitleid haben, die zwar viel Böses getan haben, aber nun auf dem Weg der Umkehr sind? Was an der Frage und am Ende der Frage Gottes besonders berührt ist, dass ausdrücklich auch die Tiere in Ninive genannt werden. Nicht nur die 120.000 Menschen, die nicht wissen, was rechts und links ist, sondern auch dazu die vielen Tiere. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere tun Gott leid. Was für ein großartiges Wort. Wie lange hat es gebraucht, bis die Menschen gelernt haben, gegenüber Tieren barmherzig zu sein? Und wir sind ja dabei, das noch weiter zu lernen. Ist es nicht komisch und tragisch zugleich, fragt der emeritierte Alttestamentler Rüdiger Lux, dass Gott mitunter mehr Not hat mit denen, die ihm nahe sind, die in seinem Dienst stehen wie Jona und der ältere Sohn, in dem Gleichnis vom wiedergefundenen Sohn, als mit jenen, die ihm vermeintlich ferner standen, wie die Bewohner von Ninive, oder sich von mir entfernt hatten, in der Welt herumtreiben, wie der jüngere Bruder? Kann es sein, dass wir, die wir vermeintlich nah dran sind am barmherzigen und gnädigen Gott, blind geworden sind für seine Güte? Gott hat Mitleid mit Ninive, Jona nicht. Gott hat ganz offensichtlich keine Mitleidsgrenzen. Wir schon. Immer aber, wenn wir Mitleidsgrenzen ziehen, wir wissen, dass Christus auf der anderen Seite unserer Grenzziehung steht. Gott ist barmherzig. Das ist das große Credo des Jona-Buches. Gott ist so barmherzig, dass es die Menschen kaum aushalten. Gottes Barmherzigkeit weckt menschlichen Ärger. Barmherzigkeit provoziert. Und die Jona-Geschichte steckt voller Witz und Humor, voller Übertreibung und Erzähllust, eine Geschichte vom unbarmherzigen Menschen und vom barmherzigen Gott. Und sie endet offen mit einer Frage, wie auch das Gleichnis vom heimgekehrten Sohn mit der offenen Bitte des Vaters endet. Wir wissen nicht, was der ältere Bruder tut, und wir wissen auch nicht, was Jona auf die Frage antwortet. Beides ist offen, und es liegt an uns, die Geschichte der Barmherzigkeit weiterzuschreiben. Und was bei Jona Anklage ist, ist doch letzten Endes Gotteslob. Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Was kann man Schöneres über Gott sagen als dies? Gott, du bist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Lasst uns Gott folgen und auch so sein. Gott sprach zu ihm ein gutes Wort: Jetzt weinst du, weil dein Baum verdorrt, den du nicht wachsen lassen kannst und den du nicht mal selbst gepflanzt. Da sollte ich nicht traurig werden, wenn meine Kinder dort auf Erden verderben und zugrunde gehen, weil sie mein Wort nicht gut verstehen? Da sollte ich die Stadt nicht schonen, in der so viele Menschen wohnen, so viele Eltern, viele Kinder, so viele arme, dumme Sünder, so viele fröhliche Gesellen, dazu die Tiere in den Ställen. Vielleicht für dich zum guten Schluss wächst bald ein neuer Rizinus. Bestimmt, du wirst dich an dem Neuen genauso wie am Alten freuen. Dann denke, so in seiner Höhe freut sich der Herr an Ninive. Amen. Denn der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.